Ja, wir erleben ja die Zeit nach Ostern und das ist ja insgesamt auch im Wort Gottes eine besondere Zeit. Eine Zeit, in der die Jünger nicht so richtig wussten, wie das weitergeht. Die Apostelgeschichte sagt, 40 Tage nach der Auferstehung ist Jesus seinen Jüngern erschienen und hat sie immer wieder ermutigt und ihnen berichtet über die Dinge, die das Reich Gottes betreffen. Und ich habe euch eine Predigt mitgebracht, die ist sehr aktuell von mir zusammengestellt und soll uns einfach nur ermutigen und zeigen, Gott steht über den Dingen der Zeit. Damals waren die Jünger auch furchtbar verzweifelt, die Römer herrschten, es war keine gute Zeit für Israel. Und da war Jesus und plötzlich war er weg und alles brach irgendwie zusammen, sie waren ängstlich. Und wir leben auch in einer Zeit, in der viel los ist, in der viel Unruhe da ist. Und wir brauchen Ermutigung. Und ich möchte ermutigen und zeigen, das, was Jesus gesagt hat. Ich habe die Welt überwunden. Er ist der Orientierungspunkt. Wir haben eben gesungen in einem Lied, nimm alles weg, was mich bedrückt oder was mir Angst macht. Und das ist das, was uns ausrichten soll, dass wir auf Jesus schauen. Ich habe diesen Text aus Johannes 16, Vers 33 als kleine Vorbemerkung zu meinem Thema. Der Jesus sagt dort, bevor er zum Kreuz geht, zu seinen Jüngern in Johannes 16, Vers 33, ich habe die Welt überwunden. Vor dem Kreuz. Und wenn wir uns mit dem Johannesevangelium beschäftigen, dann zeigt das Johannesevangelium, dass Kapitel 13, 14, 15, 16, 17 die Stunde, wo der Jesus mit seinen Jüngern alleine war am oberen Saal und wo er ihnen so viele Dinge sagt, die alle darauf hinweisen, dass es weitergeht. Und eigentlich ist die Bibel auch ein Buch, was insgesamt zeigt, es geht weiter. Gott hat einen großen Plan mit uns. Wir sind eingebaut in diesen Plan und wir dürfen uns darauf freuen. Der Jesus sagt in diesem Vers 33, in diesem Kapitel, dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst oder Bedrängnis, übersetzen andere, aber seid gutes Mutes. Und dann kommt dieser Text, ich habe die Welt überwunden, damit ihr Frieden in mir habt. Und das ist die Herausforderung, so zu leben als Christ im Alltag, dass ich in Jesu bleibe, um den Frieden, den er gemacht hat, zu genießen. Vielleicht bist du hier heute und spürst Unbehagen, vielleicht spürst du Hilflosigkeit, vielleicht ist gerade deine Lebenssituation so etwas komisch, du denkst, wie wird das jetzt dieses Jahr, wie geht es weiter mit mir im Beruf, in der Familie, was Wohnung betrifft, was Älterwerden betrifft. Vielleicht fragst du dich das, vielleicht muss ich irgendwie die Richtung wechseln, vielleicht muss ich mein Leben ändern, wie soll das alles werden? Wenn wir mit dem Herrn Jesus das machen, wenn wir sagen, Herr, ich möchte in deinem Frieden leben, dann dürfen wir wissen, das, was dir morgen begegnet, ist das, was Gott ausgesucht hat, was er beschlossen hat und an ihm vorübergezogen ist und es dir begegnen lässt. Du darfst das aufnehmen und darfst sagen, Herr, jetzt ist es deine Sache, mit mir weiterzumachen. Ich habe einen Prediger kennengelernt, der sagt, auf meinem Schreibtisch habe ich so zwei Kistchen stehen, ein blaues und ein rotes. Und immer wenn ich Briefe bekomme, gemeindebezogen, privatbezogen, sortiere ich das ein. Und manche Briefe lege ich ins blaue Kästchen. Das sind die Dinge, die ich erledigen kann. Da weiß ich, wie es geht, da muss ich nur mich hinsetzen und muss das erledigen. Und dann gibt es Briefe, die lege ich ins rote Kistchen. Und wenn ich dann morgens so auf meinen Knien vor meinem Schreibtisch hocke, dann schiele ich immer zu den Kistchen und sage, Herr, in deinem Kistchen liegen drei Zettel. Die musst du regeln. in deinem roten Kistchen liegen 3 Zettel. Die blauen mache ich gleich weg, aber die roten musst du regeln. Er hat so mit Christus gelebt, dass er das alles direkt eben in Hand, Gottes Hand gegeben hat und gesagt hat, übernimm das für mich. Ich kann das nicht. Und so dürfen wir das auch tun. Ja, ich lese dazu einen Vers vor, der ermutigt sehr. Muss ich anmachen? Nee, ist an. Der Jesus sagt zu seinen Jüngern in Johannes 16, Vers 22, ein paar Verse vor dem, auch ihr nun habt jetzt zwar Traurigkeit, weil sie wussten, irgendwas kommt, aber ich werde euch wiedersehen. Und euer Herz wird sich freuen und eure Freude nimmt niemand von euch. Und jetzt zeigt er uns in die Zukunft hinein und sagt, und an jenem Tage werdet ihr mich nichts fragen. Wahrlich, ich sage euch, was ihr den Vater bittet werdet in meinem Namen, das wird er euch geben. Und dann kommt unser Vers, dies habe ich zu euch geredet, damit ihr Frieden habt. Ist das nicht ermutigend? Ist das nicht großartig, was wir einen Gott haben? Im Römerbrief haben wir die grundsätzliche Erklärung, dass Gott sagt, schau mal, ich bin nicht unerreichbar, fern. Und mit deinem Munde und in deinem Herzen, mit dem Wort, ist die Botschaft des Glaubens gemeint, die wir verkünden. Wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Denn man wird für gerecht erklärt, wenn man mit dem Herzen glaubt, man wird gerettet, wenn man den Glauben mit dem Mund bekennt. Das ist eines der Lieblingsverse von mir im Neuen Testament, wo ich sage, Gott will, dass wir ihn verstehen. Gott will, dass wir nahe bei ihm sind. Gott hat sich nicht versteckt. Und er sagt uns direkt die Zusage, wenn du bekennst und glaubst, dann bin ich in deinem Herzen, dann wird dein Leben anders sein. Genau, zu unserem Thema von heute, das waren ein paar kleine Vorbemerkungen, zu unserem Thema von heute habe ich einen Bibeltext mitgebracht. Dieser steht in Daniel. Warum ein Text aus Daniel? Weil Daniel bekam von Gott eine unglaubliche Offenbarung, die bis in unsere Zeit hineinwirkt und die uns etwas zeigt, dass Gott tatsächlich über den Dingen steht. Und wir können von Daniel, diesem Mann Gottes, lernen, von dem wir übrigens als einem der wenigen in der Bibel nichts Negatives hören. Mir ist keine Stelle bekannt, wo Gott sagt, Daniel, da müssen wir jetzt nochmal ran, ne? Das müssen wir nochmal korrigieren. Daniel und Josef sind so die Vorbilder, sind so die großen Vorbilder von Menschen, die so eng mit Gott lebten, dass Gott ihnen auch große Dinge offenbaren konnte. Und zwar empfängt Daniel in dem Kapitel in Daniel 10, in diesem kleinen Propheten nach den großen Propheten, eine Zusage bzw. eine Prophezeiung. Ich lese den Text mal vor, ich springe etwas in dem Text, damit wir nicht so viel Text lesen müssen. Die Überschrift heißt, Daniel 10, Vers 1, Daniels Zubereitung für weitere Weissagungen. Im dritten Jahre des Kyros, des Königs von Persien, wurde dem Daniel, der Belsazar genannt wurde, ein Wort offenbart. Vers 5, und ich erhob meine Augen und sah, und siehe, da war ein Mann in Leinen gekleidet, und seine Hüften waren umgürtet mit Gold von Ufas, und sein Leib war wie ein Türkis, und sein Gesicht war wie das Aussehen eines Blitzes, und seine Augen waren wie Feuerfackeln, und seine Arme und seine Füße wie der Anblick von glatter Bronze. Das war eine etwas furchterregende Erscheinung. Daniel fällt hin und wird von diesem Engelfürsten wieder aufgerichtet und er sprach zu mir, Vers 12, fürchte dich nicht, Daniel, denn vom ersten Tage an, als du dein Herz darauf gerichtet hast, Verständnis zu erlangen und dich vor deinem Gott zu demütigen, sind deine Worte erhört worden um deine Worte willen bin ich gekommen. Vers 13, aber der Fürst des Königs von Persien stand mir 21 Tage entgegen. Und siehe, Michael, einer der ersten Fürsten, kam zu mir, um zu helfen, und ich wurde dort entbehrlich bei dem König von Persien. Und nun bin ich gekommen, um dich verstehen zu lassen, was deinem Volk am Ende der Tage widerfahren wird. Denn noch gilt die Vision für ferne Tage. Das bekommt der Daniel, hier ist ein Maler, hat das versucht einzufangen. Wie hat das wohl ausgesehen? Der Daniel, schon älter, er war schon alt, begegnet dort diesem Engelfürsten. Und die Botschaft von dem Engelfürsten war, ich habe vor 21 Tagen dein Gebet gehört und da bin ich losgesandt worden und nun bin ich zu dir gekommen, denn mir stand der Fürst des Königreiches von Persien entgegen. Das ist etwas ganz Spannendes in der Bibel. Gott lässt so ein bisschen so den Vorhang aufmachen und zeigt uns, was in der Geisterwelt passiert. Was in der Geisterwelt geschieht. Daniel, wenn wir Kapitel 9 lesen, hat sich gedemütigt vor Gott und sagt, wie wird das eigentlich weitergehen mit uns? Wir sind jetzt schon 70 Jahre in der Gefangenschaft. Wie wird das weitergehen mit uns? Und er demütigt sich vor Gott und betet vor Gott und sagt, ich bekenne dir nochmal hier die Schuld von meinem Volk. Es ist unsere Schuld, es ist meine Schuld. Wir sind so abgewichen von dir. Und nun sind wir schon 70 Jahre in dieser Gefangenschaft. Wie geht das weiter? Daniel hat sich auf diese Zeit vorbereitet und hat die Schuld von seinen Vorvätern und von, keine Ahnung, seiner Familie auf sich genommen. Er hat gesagt, wir sind das. Er hat sich die Schuld von anderen zu eigen gemacht. Und wir sehen, dass der Himmel sich bewegt und Gott diesen Engelfürsten losschickt. Und dieser Engelfürst, der hatte eine Botschaft, wie es weitergeht mit Israel. Und dieser Engelfürst wird aufgehalten von dem Fürst des Königs von Persien. Gott zeigt uns hier, über den Ländern der Welt stehen Fürsten. Und wenn ein Volk sich öffnet für das Böse und für das Negative, wird es von denen regiert. Und dieses Persien ist natürlich heute ganz aktuell, es ist der Iran, die Perser. Und Gott sagt, dieses Volk wird von einem Engelfürsten regiert. Und der Daniel bekommt nun diesen Besuch. Um dieser deiner Worte willen, weil du dich gedemütigt hast, bin ich gekommen. Aber der Fürst des Königreichs von Persien stand mir 21 Tage entgegen, 3 mal 7. Gott zeigt uns hier die Gegenseite. Gott zeigt uns hier Licht und Dunkelheit. Hier ist Satan mit seinen dunklen Mächten noch am Werk. Satan begegnet Jesus in Lukas 4 und sagt, wenn du dich vor mir niederbeugst, sagt Satan zu Jesu, dann schenke ich dir die ganzen Reiche der Welt. Den ganzen Plunder kannst du haben. Du musst nur mir dienen. Satan ist der Fürst dieser Welt. Das vergessen wir oft. Jesus hat zu Ostern auf Golgatha den Sieg errungen über das Böse, aber noch herrscht Satan über diese Welt. Noch hat er Zeit. Wir haben in der Bibel sehr viele solcher Berichte, wo Gott so ein bisschen den Vorhang aufmacht und sagt, guckt, wie das wirklich aussieht. Als die Kinder Israel das Passahlamm geschlachtet hatten und sollten aus Ägypten befreit werden, sagt Gott zu Mose, ich werde diese Nacht durch Ägypten gehen und die Erstgeburt schlagen und werde kämpfen gegen alle Götter Ägyptens, sagt Gott. Es geht immer um die Welt dahinter, die uns versucht zu vereinnahmen. Der Kampf zwischen Licht und Finsternis. In Epheser 5, Vers 8 spricht Paulus auch davon und sagt, Das kann ich überblättern. Jesus sagt das in Johannes 14, Vers 30. Viel werde ich nicht mehr mit euch reden können. Denn der Herrscher dieser Welt, da haben wir wieder Satan, hat sich bereits gegen mich aufgemacht. Er findet zwar nichts an mir, was ihm Macht über mich geben könnte. Jesus selbst sagt das. Und Epheser 5, Vers 8 sagt Paulus, ihr Epheser, ihr wart einst auch in dieser Finsternis, jetzt aber seid ihr ans Licht gekommen, wandelt als Kinder Gottes in diesem Licht. Und wo endet das Ganze? In Offenbarung 12, Vers 7 sagt uns Gott, nun brach im Himmel ein Krieg aus, Offenbarung 12, Vers 7. Der Engelfürst Michael und seine Engel griffen den Drachen und dieser setzte sich mit seinen Engeln zur Wehr. Und dann geht es weiter, der Drache wird auf die Erde geworfen und die Endgerichte auf der Erde finden statt. Also dieser Kampf Gottes gegen die Finsternis hat Einfluss auf diese Erde. Wir sind damit eingebunden. Wir haben die Herrschaft Satans erlaubt in uns und haben Gott die Untreue erklärt und sind somit auch in diesen Bereich hineingekommen. Was interessant ist, dass dem Daniel dann eine Botschaft gesagt wird, als der Engel zu ihm kam. Ich habe die nicht im Text. Ich lese sie vor. Jesaja 46, Vers 10 sagt Gott, ich verkündige von Anfang an das Ende, von alters her, was geschehen ist. Ich spreche, mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, das führe ich aus. Wir dürfen wissen, Gott im Himmel ist nicht das Opfer von Gut und Böse, sondern Gott herrscht über alles und er hat einen Plan mit dem Menschen. Mit dem Mensch Jesus Christus wird er seinen Plan zu Ende führen. Er ist für uns gestorben, er hat den Sieg errungen. Wir dürfen uns freuen auf die Zukunft. Egal was kommt, wir dürfen uns freuen auf die Zukunft, weil wir einen Festpunkt haben als gläubige Menschen außerhalb dieses Systems. Und wir dürfen wissen, Satan ist besiegt und wir können Satan auch wegjagen. Wir können einfach in dem Namen Jesu darüber befinden, dass Satan uns nicht mehr beunruhigt, dass ich nicht mehr unruhig werde. Wenn wir rausgucken in die Welt, wenn wir in die Medienlandschaft gucken, wenn ich mein Leben zurückblende und mir darüber Gedanken machen, was alles für Dinge an uns herangetragen wurden, die uns Angst machen sollen. Ich habe das mal zusammengestellt, beziehungsweise habe ich das gefunden, hat mir gut gefallen. Das ist im Prinzip so mein Leben. Ich bin geboren in 63 und jetzt haben wir 2026. Wenn wir uns das mal überlegen, wie unser Leben verlaufen ist. Also 1960, da konnte ich noch nicht denken, es wird bald kein Öl mehr geben. Ja? Es wird eine Eiszeit kommen. 1980, weiß ich noch, haben wir in der Berufsschule den Schulhof voller dürren Bäume gesetzt und haben die Eltern eingeladen und gesagt, das ist die Zukunft, die ihr uns beschert habt, der saure Regen, das ist eure Schuld. Wir wurden aufgehetzt, damals war Joschka Fischer, ich war damals in Hessen, Ministerpräsident in Hessen geworden. Das gab es einen riesen Hype. Alle Kinder wurden missbraucht, um den Eltern zu sagen, ihr seid schlecht und eure Zukunft ist dürre Bäume, der saure Regen. Was ist daran wahr gewesen? Nichts. Es ist eine Wissenschaftslüge gewesen. Komplett. Komplett erlogen. Komplett war kein Bestand in der Wissenschaft, das nachzuweisen. Keiner war im Stand. Es wurde einfach nur behauptet. Und dann ging das weiter mit der Ozonschicht. Die Polkappen schmelzen. Und das ging dann weiter. 2014 kommt Ebola. 2015 kommt ISIS. Und 2016 die Zika-Zirpe wird uns alle töten und die wird verhindern, dass es Geburten gibt. Und dann kam natürlich Donald Trump, das Unheil. Dann kam die Erderwärmung und CO2 und Corona und die Mutanten und der Klimawandel. Es geht weiter. Morgen kommt was Neues. Versprochen, es kommt morgen was Neues. Sind wir in der Lage, das wegzudrücken? Oder sitzen wir wie das Häschen vorm Fernsehen und sagen, oh, wie geht's weiter? Sind wir in der Lage zu sagen, im Namen Jesu, du bist Sieger, ich bleibe in deinem Frieden und lass mich davon nicht runterdrücken. Ich werde meinen Tag mit Lobpreis beginnen. Oder sind wir Opfer von diesen ganzen Machenschaften? Es sind nur Machenschaften. Es ist wenig Wahrheit dahinter. Und morgen kommt was Neues. Da steckt Satan dahinter. Er die Menschen beherrschen will. Wenn Menschen die Angst haben, die kann man lenken und steuern. Das war schon immer so. Gott hält die Welt in seiner Hand. Wir hatten am Anfang gelesen, ich habe die Welt überwunden. Wir haben einen Herrn, der so gesagt schon dahinter steht und weiß, wie es ausgeht. Und der in der Lage war, dem Daniel zu verkünden, wie die Zukunft von Israel sein wird. Und wenn wir uns mit dieser Sache beschäftigen würden, das geht nicht in einer kleinen Predigt, sondern wenn wir uns damit beschäftigen würden, was der Erzengel, der mich dem Daniel verkündigt hat, in Kapitel 10 und 11 im Buche Daniel, dann ist es die ganze Geschichte bis heute. Bis heute wird gezeigt, wie die Geschichte Israels weitergeht, weil Gott über der Zeit steht. Er kündigt Gericht an. Gott kündigt am Ende von Daniel 11 dem Iran ein schreckliches Gericht an. Jeremia 49, Vers 36 sagt Gott, ich werde die vier Winde von den vier Enden des Himmels über Elam, das ist der Iran, bringen und es in alle diese Winde zerstreuen. Und es soll keine Nation geben, wohin nicht Vertriebene Elams kommen. Das ist geschehen in 1982 war es, als der Schah vertrieben wurde, sind Hunderttausende von Iranern in die ganze Welt zerstreut worden. Es gibt heute nicht ein einziges Land, wo keine Iraner wohnen und auch iranische Gemeinden. Es war damals eher ein christliches Volk. Es waren tausende Kirchen dort, viele Christen. Ich kenne eine iranische Gemeinde in Gießen, die dort mit vielen Mitgliedern seit Jahren existiert. Diese Voraussage ist wahr geworden. Und wie es aktuell im Iran, jetzt mal unabhängig, dass aktuell Krieg ist und dass auch heute Nacht die Gespräche abgebrochen wurden, um Frieden zu haben, dass vermutlich wieder es weitergeht mit Krieg, haben die Menschen seit Jahren in diesem Land keine Perspektive. 70% aller jungen Menschen nehmen Antidepressiva, weil sie den Alltag nicht aushalten, weil sie keine Perspektive haben. Die Sanktionen sind so stark, dass es kaum Dinge gibt, die sie genießen können. Sie werden unterdrückt von einem brutalen Regime. Es werden Frauen missbraucht durch die Regierung. Es werden Sanktionen verhängt und selbst jetzt in der Zeit des Krieges sind wieder 30 junge Menschen aufgehangen worden, weil sie an der falschen Stelle zur falschen Zeit waren. Und tausende Christen sitzen dort im Gefängnis. Und wenn wir uns überlegen, dass vor Weihnachten dort einfach 30.000 junge Menschen auf der Straße erschossen wurden wegen einer Demonstration, dann wissen wir, wie es dort aussieht. Aktuell ist ja dieser Kaimi ist von den Amerikanern umgebracht worden. Und wenn wir darüber nachdenken und das einschätzen wollen, dann ist es selbstverständlich, dass wir als Christen uns niemals über Kriegshandlungen freuen, uns niemals über Brutalität freuen, weil das alles dem widerspricht, was Gottes Absicht mit den Menschen war. Meine Absichten sind Absichten des Gutes, spricht der Herr, und nicht zum Unglück. Wir leben allerdings in dieser Welt und haben dort das Problem, dass wir als Menschen immer sagen wollen, ja, ist das jetzt gut, ist das jetzt schlecht, wie ist meine Meinung dazu? Wenn wir die vergangenen 30 Jahre zurückspulen, in, wo ich so aktiv auch die Politik wahrgenommen habe, dieser Iran unterstützt militante Netzwerke, diese Hisbollahs im Libanon, diese Hamas, diese palästinensischen islamischen Dschihad, den palästinensischen islamischen Dschihad, die Houthi-Milizen im Jemen, alles das sind verlängerte Arme des Irans. Und scheinbar ist es so, dass Gott aktuell es zugelassen hat, dass sich dort etwas verändert. Vielleicht ist es auch der Grund, dass Gott alle Feinde Israels jetzt zur Seite legen wird, weil dort ja am Ende der Antichrist auftreten will. Der wird da nicht auftreten, wenn da jeden Tag eine Rakete übers Dach fliegt. Gott bereitet die Welt vor. Es geht mit Volldampf in die Endzeit, ihr lieben Freunde. Es geht mit Volldampf an den Zeitpunkt heran, wo Jesus wiederkommen wird. Ich bin fester Überzeugung, dass Jesus bald wiederkommt. Vielleicht kommt nochmal eine Erweckung, dass die Menschen nochmal aufgerüttelt werden und wir nochmal erleben, es werden viele Menschen zum Glauben kommen. Im Iran ist eine gewaltige Erweckung zurzeit. Tausende kommen zum Glauben, weil die Menschen einfach wissen, sie haben nichts zu verlieren und sie werden von den Christen abgeholt und zum Glauben geführt. Was die aktuelle Prophetie betrifft, sagt das Wort Gottes, und an jenem Tag wird es geschehen, da wird der Herr noch einmal seine Hand erheben, um den Rest seines Volkes, der übrig bleibt, loszukaufen aus Aso, Ägypten und Pathos und Kusch und Elam und China und Hamad und von den Inseln des Meeres. Das ist das, was wir in den vergangenen Jahren erleben durften, dass Israel aus aller Welt zusammenkommt. Millionen kommen in dieses Land und dort ist plötzlich wieder Israel. Die ältere Generation hat es erlebt, dass es kein Israel gab. Für uns ist schon selbstverständlich. Plötzlich war der Staat wieder da. Gottes Wort hat das vorausgesagt. Ich habe zu Hause eine Schrift aus 1893, das war irgendwie so ein Botschafter in Christo, gab es damals in den Gemeinden so einen Botschafter. Da schreibt ein Artikel, ein Mann aus Holland schreibt, wir werden es erleben, dass Israel wieder ein Staat wird. 1893. Da war nichts von zu sehen. Da hatte keiner eine Idee davon. Man wusste, hier, da gibt es Juden, aber keiner hat eine Idee davon. Gott steht über der Zeit. Und Israel? Natürlich ist Israel das Volk Gottes. Und Gott sagt im Propheten, ich werde zum Ende der Tage Jerusalem zum Laststein machen am Halse der Nationen und zu einer Taumelschale für die Könige der Welt. Genau das erleben wir. Jeden Tag ist Jerusalem und Israel in der Zeitung. Ein kleines Land, noch halb so groß wie das Saarland. Kann man sich gar nicht vorstellen. Gott erfüllt sein Wort. Wir erleben das mit. Und wir dürfen darin stabil sein, dürfen wissen, es geht genauso weiter, wie Gott gesagt hat. Er bringt seine Sache ans Ziel. Noch ist Israel im Unglauben. Noch ist es ein Problem. Die orthodoxen Juden, die spucken auf uns Christen, die sagen, das Neue Testament ist komplett gefälscht. Komplett gefälscht. Die Juden selbst sind säkular. Sie sagen, wir wollen gar nicht diesen Status Volk Gottes haben. Wir wollen säkular sein. Wir wollen ein Volk von allen Völkern sein. Wir wollen dieses Ding nicht haben. Aber Gott geht trotzdem seinen Weg und führt sein Volk weiter. Und wir haben es erlebt, dass die Gemeinde, die Kirche gegründet wurde, wie der Jesus schon zu dieser Frau am Jakobsbrunnen sagt, die beiden haben ja interessanterweise diskutiert über Anbetung. Und der Jesus sagt zu dieser Frau, es kommt die Zeit, da werdet ihr weder in Jerusalem anbeten, noch in Samaria die goldenen Kälber anbeten, sondern ihr werdet den Vater, das sagt er zu der Samariterin, ihr werdet den Vater in Geist und Wahrheit anbeten, denn Gott sucht Anbeter. Wir haben es erlebt, wir haben das Evangelium gehört. Jesus sagt, anders übersetzt, es wird eine Zeit kommen, da es weder ein visueller Gottesdienst noch ein geografischer Gottesdienst maßgeblich, wie es damals war, sondern Geist und Wahrheit. Und das ist genau das, was wir hier erleben heute. Wir haben angebetet in Geist und Wahrheit. Es ist nicht wichtig, wo wir sind. Es ist nicht wichtig, was wir für Kulisse haben. Es ist nur wichtig, dass wir den Vater in Geist und Wahrheit anbeten. Und das ist das große Ziel Gottes, Menschen, Millionen Menschen zu Anbetern zu machen. Und Petrus sagt, deshalb verzieht der Herr noch die Verheißung seiner Ankunft, weil noch viele, viele gerettet werden sollen. Ich lese mal dazu einen Vers noch vor zum Abschluss. Petrus 1, Vers 19. Petrus ist ja, ich finde Petrus, die Hirtenbriefe von Petrus so spannend, ja, wenn wir uns vorstellen, er verleugnet Jesus und Jesus sagt, genau dich brauche ich jetzt. Ich brauche dich, ich mache dich zum Hirten, der Schafe. Die Erfahrung, er sagt in Lukas 26, sagt Jesus zu Petrus, und bist du einst zurückgekehrt, so stärke deine Brüder, auch wenn wir einen Fehler machen. Gott ist niemals gegen uns. Wenn wir in seine Arme laufen, dann nimmt er uns und sagt, genau jetzt brauche ich dich noch mehr. Und Petrus sagt hier als Ermutigung in seinem Brief, darüber hinaus haben wir die Botschaft der Propheten, die durch und durch zuverlässig ist. Ihr tut gut daran, euch an sie zu halten, denn sie ist wie eine Lampe an einem dunklen Ort. Haltet euch an diese Botschaft, bis der Tag anbricht und das Licht des Morgensterns es in euren Herzen hell werden lässt. Der Morgenstern ist Jesus Christus. Und der dunkle Ort, wenn wir genau in den Grundtext gehen und sagen, was ist der dunkle Ort? Denn ihr besitzt das prophetische Wort, was an einem dunklen Ort leuchtet. Der dunkle Ort beschreibt im Grundtext ein nasses Kellerloch. So sieht die Bibel diese Welt. Ein nasses, dunkles Kellerloch. Die meisten Menschen erleben es so. Viele Menschen erleben es so. Wir haben hier, wir gehören zu den 5%, denen das ziemlich gut geht. Aber an diesem dunklen Ort scheint ein Licht. Und wir dürfen darauf achten. Und das haben wir heute Morgen gemacht und gesehen. Gott steht zu seinem Wort. Er führt uns Stufe für Stufe in die Endzeit hinein und an den Tag, wo der Herr wiederkommt. Ein neuer Himmel und eine neue Erde. Auch aus dem Petrusbrief. Zweiten Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 11, sagt Petrus, wenn das alles, ne, unsere Weise, unsere Erde, unser Leben, wenn das alles auf diese Weise vergeht, wie wichtig ist es da, dass ihr ein durch und durch geheiligtes Leben führt, ein Leben in der Ehrfurcht vor Gott. Wartet auf den großen Tag Gottes. Verhaltet euch so, dass er bald anbrechen kann. Also Petrus suggestiert, es liegt an euch, wenn Jesus wiederkommt. Es liegt an euch. Sein Kommen bedeutet zwar, dass die Himmel in Brand geraten und vergehen werden und dass die Gestirne im Feuer zerschmelzen. Doch wir warten auf den neuen Himmel und auf die neue Erde, die Gott versprochen hat. Die neue Welt, in der Gerechtigkeit regiert. Liebe Geschwister, lasst euch ermutigen, weiterzumachen und im Glauben fest zu sein, dass Gott unser Leben in seiner Hand hält, unsere Regierung, unsere Zeit und unsere Zukunft und dass alles genauso kommt, wie Gott es in seinem Wort vorausgesehen hat. Er ist der Herr und er steht über der Zeit. Und wir dürfen in diesem dunklen Kellerloch dieses helle Licht haben, diese Botschaft haben und dürfen den Frieden Christi genießen und dürfen in unserem Umfeld, wie Paulus es sagt, den Geruch des Lebens verbreiten, Tag für Tag. Amen.